Die Predigt für heute habe ich überschrieben mit dem Titel Kampf der Gedanken, in Klammern Giganten, Fragezeichen. Kampf der Gedanken. Und ich habe mich in den vergangenen Monaten und Wochen verstärkt mit dem Thema Gedanken oder die Welt der Gedanken beschäftigt. Und ich stellte mir folgende Fragen. Kann ich meine Gedanken steuern? Wenn ja, wie? Oder wie gehe ich mit schlechten Gedanken um, die ich vielleicht immer wieder mal in meinem Kopf habe? Und was sagt Gott dazu und wie will er mir helfen, reine Gedanken zu haben? Und ich glaube, jeder von uns kennt es oder hat das vielleicht irgendwo schon mal erlebt, wie automatisch scheint sich manchmal im Kopf so eine Gedankenwelt, so ein Gedankenkarussell in Gang zu setzen und man hat das Gefühl, sie nicht mehr beeinflussen zu können. Und je mehr man versucht, diese Gedanken zu unterdrücken, diese Gedanken irgendwie wegzudenken, umso mehr scheinen sie zurückzukommen, umso mehr oder umso stärker werden sie in mir. Ich habe mal folgende Geschichte gehört aus dem Buch Anleitung zum Unglücklichsein. Also das Buch habe ich nicht, ich habe es auch nicht gelesen, aber die Geschichte aus diesem Buch habe ich mal gehört. Und die hat sich folgendermaßen zugetragen. Ein Mann möchte ein Bild an die Wand hängen und wollte einen Nagel in die Wand hauen. Dieser Mann hat aber keinen Hammer. Er weiß aber, dass der Nachbar einen Hammer hat und er will rübergehen und sich diesen Hammer ausleihen. Und dabei kommt dieser Mann ins Denken. Ihm kommt ein Gedanke. Was ist, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht ausleihen will? Gestern hat er mich nur so ganz flüchtig gegrüßt und naja, vielleicht hat er es eilig gehabt, aber vielleicht hat er es auch nur vorgetäuscht, weil er was gegen mich hat. Was könnte es sein? Ich habe ihm nichts getan. Wenn jemand bei mir etwas ausleihen möchte, würde ich es sofort tun. Warum er nicht? Wie kann man seinem Nachbarn nur so einen kleinen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das ganze Leben. Und dann bildet er sich ein, ich bin auf ihn angewiesen, nur weil er einen Hammer hat und ich nicht. Jetzt reicht's. Er stürmt zum Nachbar rüber, er klingelt, der Nachbar öffnet die Tür, will ihm gerade freundlich guten Tag sagen und er kriegt zu hören, behalten Sie doch Ihren blöden Hammer. Verstehen wir, was passieren kann, wenn wir uns in so ein negatives Gedankenkarussell hineinsteigern, was sich da in unserem Kopf abspielen kann, was das für Ausmaße nehmen kann. Und im jüdischen Talmud, das ist ein Lehrbuch, wo die Gesetze erklärt werden, gibt es folgende Belehrung. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er bildet dein Leben. Merken wir, es beginnt alles mit einem Gedanken. Alles in meinem Leben, mein Tun, mein Handeln, meine Entscheidungen, alles beginnt in meinen Gedanken. Und es gibt zwei Einfallstore, über die unsere Gedanken am stärksten gesteuert werden. Das sind einmal unsere Augen, alles, was wir sehen, und unsere Ohren, alles, was wir hören. Und die Werbung weiß das sehr gut und sie arbeiten sehr effektiv damit. Man weiß genau, wenn man sich lange genug und oft genug etwas anschaut und immer wieder hört, dann setzt es sich irgendwann in unseren Gedanken fest und es beginnt, dein Denken zu beeinflussen, zu verändern, zu manipulieren. Genauso funktioniert es mit Propaganda. Medien und Presse werden Vorgaben gemacht, nur bestimmte Informationen weiterzugeben und so kann man die Gedanken des Menschen lenken, manipulieren, umleiten, damit der Mensch in eine Richtung denkt. Und wenn das, was wir uns andauernd anschauen und anhören einen zerstörerischen Charakter hat, dann wird es einen sehr negativen Einfluss auf dein Leben haben. Martin Luther hat mal Folgendes gesagt: Schlechte Gedanken sind wie Vögel. Wir können nicht verhindern, dass sie über unseren Kopf kreisen, aber wir können verhindern, dass sie auf unserem Kopf ein Nest bauen. Das heißt, gegen einen negativen Gedanken können wir im ersten Moment vielleicht noch nicht einmal wirklich was machen. Der ist plötzlich da, weil wir etwas gesehen, weil wir etwas gehört haben, ist dieser Gedanke plötzlich da. Aber dann, erst wenn wir ihm nachgehen, wenn wir diesem Gedanken nähren in uns, ihn zum Bleiben einladen, wird daraus oder kann daraus ein schuldhaftes Verhalten werden. Dafür habe ich dann die Verantwortung. Ob ich es zulasse, dass die Vögel auf meinem Kopf ein Nest bauen oder nicht. Und in der Bibel haben wir einige Beispiele, die uns warnen sollten, uns auf gefährliche Gedanken einzulassen, die in uns vielleicht schnell zu Giganten werden können. Adam und Eva. Und auch hier möchte ich wieder darauf hinweisen, ich habe eben von den zwei Einfallstoren geredet. Hören und sehen. Adam und Eva, sie hörten darauf, was die Schlange ihnen sagte. Sie hörten ihr zu. Ja? Und dann heißt es weiter in der Bibel, Eva sah, dass es gut wäre, von der verbotenen Frucht zu essen. Auch hier wieder, hören und sehen. Und es beeinflusste sie so stark und sie ließen diese Gedanken zu Giganten in ihrem Inneren werden und das Unheil nahm seinen Lauf. Sie aßen von der verbotenen Frucht und fielen in Sünde. Sie rebellierten gegen Gott. Kain und Abel, nur ein paar Seiten weiter in der Bibel. Kain und Abel und auch hier wieder. Kain sah, dass sein Opfer nicht angenommen wurde und dass seines Bruders ja. Und schon reifte in ihm der Gedanke, seinen Bruder aus dem Weg zu räumen. Und obwohl Gott ihn sogar warnt an der Stelle und sagt, Kain, ich weiß, was in deinem Herzen los ist. Ich weiß, was in deinen Gedanken gerade da ist. Die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Aber Kain ließ es zu, dass der Gedanke in ihm zu einem Giganten wurde. Und er konnte aus diesem Gedankenkarussell nicht mehr ausbrechen und es kam so weit, dass er seinen Bruder umbrachte. David und Bathseba. Während Davids Armee im Krieg ist, spaziert David über seine Dachterrassen im Palast und er bemerkt plötzlich so nebenan in der Nachbarschaft die badende Nachbarin. Und statt sich an der Stelle vielleicht einfach umzudrehen, macht es plötzlich Klick bei David. Kopfkino an, ja? Kennen wir vielleicht. Wir sehen was, wir hören was und es klickt bei uns. Und schon geht das Gedankenkarussell los. Und dieser Gedanke lässt David scheinbar nicht mehr los. Er lädt diese Nachbarin zum Kaffee ein und die beiden landen im Bett. Und mehr noch, David lässt dafür sorgen, dass der Mann dieser Frau in der Schlacht ums Leben kommt. Das war die Folge, dass David es zuließ, dass dieser Gedanke in ihm zu einem Giganten wurde. Warnende Beispiele, die uns aufzeigen, was die Auswirkungen sein können, wenn wir gefährliche Gedanken zulassen und sie in uns groß werden lassen, sie nähren, sie zum Bleiben einladen. Nun ist es ja so, wir können ja nicht jeden Blick vermeiden, wo vielleicht etwas Negatives zu sehen oder zu hören ist. Ja? Wir leben nun mal in dieser Welt, in dieser Gesellschaft und wir können nicht mit geschlossenen Augen und Ohren durchs Leben laufen. Aber die Frage ist, welchen Gedanken erlaubst du, Besitz von dir zu ergreifen? Und die Bibel warnt uns immer wieder und sagt, pass auf, was du hörst, pass auf, was du siehst. Dieses schöne Kinderlied hat das so deutlich gemacht. Pass auf, kleines Auge, wo du hinschaust, ja? Pass auf, kleines Ohr, wo du hinhörst. Dein Denken entsteht nicht einfach nur von alleine. Viele Dinge in unserem Leben haben uns vielleicht geprägt, unsere Gedanken beeinflusst, unsere Kindheit, unsere Familie haben einen großen Einfluss darauf, die Schule hat einen großen Einfluss darauf, die Menschen um dich herum, mit denen du ständig Kontakt hast, haben einen großen Einfluss darauf, die Gesellschaft, die Medien haben einen großen Einfluss auf unser Denken. Was sind deine Vorbilder? Wem hörst du zu? Wem schaust du zu? Die Medien versuchen uns immer wieder, gewisse Dinge als Wahrheit zu verkaufen. Und irgendwann, wenn wir das oft genug sehen, oft genug hören, übernehmen wir diese Dinge und sie fangen an, uns zu beeinflussen, zu prägen. Und machen wir uns bewusst, das, was unser Denken prägt, prägt am Ende unser Leben, wird auch in unserem Leben sichtbar. In Sprüche 23 heißt es, der Mensch ist, was er denkt. Du bist, was du denkst. Wenn wir ständig negative Gedanken in uns hineinlassen, glauben wir wirklich, wir werden eine fröhliche und lustige Ausstrahlung haben? Ich glaube nicht. Wer davon überzeugt ist, dass andere ihn nicht mögen, der wird dadurch bestimmt nicht sympathischer werden oder ein sympathischer Mensch für andere werden. Wer sich minderwertig fühlt, ja, wir kennen das vielleicht, da guckst du in den Spiegel und denkst, was ist das denn für ein Kerl hier? Ja? Zu klein, ich bin zu dick, ich bin nicht schön genug, meine Nase ist zu groß, meine Ohren stehen ab, was auch immer. Wer sich minderwertig fühlt, wird sich in den meisten Fällen absondern. Das sind Dinge, die uns vielleicht negativ geprägt haben. Und man wird weniger offen sein und fröhlich auf andere Menschen zugehen. Oder wer ständig eine Opferrolle einnimmt, sieht sich bald vielleicht nur noch von Feinden umgeben. Und das sind nur einige Beispiele. Man könnte auch sagen, negative Gedanken führen zu negativen Gefühlen und Reaktionen. Oder vielleicht noch kompakter, wer immer wieder nur negativ denkt, trainiert seine Wahrnehmung und sein Gehirn zum Unglücklichsein. Eine Grübelfalle. Und vielleicht kennst du das, dieses Grübeln. Grübeln, grübeln, grübeln. Und es lässt dich nicht los. Und der Mechanismus ist immer derselbe. Was wir denken, das strahlen wir irgendwann aus. Das ziehen wir an. Und genau das sagt hier die Bibel. Du bist, was du denkst. Wir merken also, wie stark unsere Gedankenwelt, unsere Gefühle, unsere Emotionen, unser Handeln beeinflussen. Und hier drin liegt die große Herausforderung für uns. Wie kann ich negatives Denken verändern? Wie kann ich meine schlechten Gedanken in den Griff bekommen? Wisst ihr, was Gottes Wort sagt? Gottes Wort sagt, wir müssen lernen, umzudenken. Wir müssen lernen, umzudenken. In Römer 12, Vers 2 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Das heißt doch dann im Umkehrschluss, dass unsere menschliche Denkweise nicht richtig ist. Wenn die Bibel uns auffordert, wir müssen umdenken, heißt das doch, unsere menschliche Denkweise ist nicht richtig. Und in Jesaja 55, 8 heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Gedanken sind also eine völlig andere Dimension als unsere Gedanken. Und Gott möchte, dass wir lernen, immer mehr und mehr so zu denken, wie er denkt. Wie denkt eigentlich der Mensch? Was kommt aus dem Inneren des Menschen heraus? Was für Gedanken hat der Mensch? In Markus 7, Vers 21 und 22 sagt uns Jesus etwas darüber, über die Denkweise des Menschen, über das, was aus dem Inneren des Menschen kommt. Und da sagt Jesus Folgendes, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, und jetzt kommt's, die böse sind Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Schon eine harte Aussage, nicht wahr? Wenn man hört, was aus dem Herzen des Menschen kommt, was so in unseren Gedanken herumschwirrt. Und schauen wir uns mal um in unserer Welt. Da finden wir all das wieder. Schauen wir in unser Herz. Da finden wir sicherlich das eine oder andere hiervon wieder. So denkt der Mensch. Wie denkt Gott? Wenn Gott sagt, wir sollen lernen zu denken, wie er denkt, dann will man auch wissen, wie denkt Gott. Und ich habe mir einige Verse herausgesucht, die seine Denkweise über mich und über dich aufzeigen. Denn letztendlich geht es Gott um die Beziehung zu dir und zu mir. Das ist das, was ihm so wichtig ist, der Friede zwischen ihm und uns. Und ich habe es jeweils mit einem eigenen Gedanken überschrieben, was die Aussage der folgenden Verse ist. Es ist mein Verlangen, dich mit Liebe zu überschütten, weil du mein Kind bist und ich dein Vater bin. 1. Johannes 3,1. Ich biete dir mehr, als dein irdischer Vater es jemals tun könnte. Matthäus 7, Vers 11. Denn ich sorge für dich und begegne dir in all deinen Nöten. Matthäus 6, 31, 32. Du bist mein wertvollster Besitz. 2. Mose 19, 5. Ich kann mehr für dich tun, als du dir je vorstellen kannst. Epheser 3, 20. Eines Tages werde ich jede Träne von dir abwischen. Offenbarung 21, 4. Nichts kann dich jemals von meiner Liebe trennen. Römer 8, 38, 39. Und ich liebe dich so sehr, dass ich meinen einzigen Sohn für deine Schuld am Kreuz hinrichten ließ, um dich mit mir zu versöhnen. Johannes 3, 16. Merken wir hier diesen krassen Gegensatz zu dem, was oft aus unseren menschlichen Gedanken herauskommt? Hier strömt uns pure Liebe, Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Fürsorge, Wärme, Gnade und vieles mehr entgegen. Hier wird es besonders deutlich, wenn Gott selber sagt, so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Denkweise ist völlig anders als die Denkweise des Menschen. Aber das Erstaunliche hier ist, was mich so erstaunt hat, Gottes Wort sagt, lerne in meiner Denkweise zu denken. Und ich habe mich gefragt, Gott, traust du mir das wirklich zu, dass ich das schaffen kann, dass ich das lernen kann, so zu denken, wie du denkst? Das adelt uns als Menschen. Und die Frage ist natürlich, wie mache ich das? Wie kriege ich das hin, Gottes Denkweise kennenzulernen und sie Schritt für Schritt zu meiner Denkweise zu machen? Was kann ich tun? In 2. Korinther 10, Vers 4 und 5, da lesen wir, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, merken wir hier an dieser Stelle, das, was uns die Welt anbietet, wird nicht in der Lage sein, unser Denken so zu verändern. Weiter heißt es, sondern ich setze die Waffen Gottes ein. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Diese Verse machen deutlich, dass Gott uns also Möglichkeiten schenkt, mein falsches, mein menschliches, mein gefährliches Denken, das sich oft gegen Gottes Wahrheiten richtet, in die Schranken zu weisen. Gefangen zu nehmen, wie es hier heißt, und es dem Gehorsam Christi zu unterstellen. Und ich möchte uns an der Stelle einige Möglichkeiten aufzeigen, die uns helfen, den Kampf, ich habe ja zu Beginn gesagt, Kampf der Gedanken, diesen Kampf mit den negativen Gedanken zu gewinnen. Und der erste Punkt, den ich aufzeigen möchte, ist, ergreife die Flucht und bete. Ergreife die Flucht und bete. In 1. Korinther 6, Vers 18 werden wir aufgefordert, vor der Unzucht zu fliehen. Ja? Abzuhauen, wenn es brenzlig wird. Und ich bin sicher, vielleicht kennst du solche Situationen und hast Situationen schon erlebt, in denen du gemerkt hast, hier ist es gerade der falsche Ort für mich, der falsche Platz für mich. Ich werde hier irgendwie negativ beeinflusst, ja? Oder du hast irgendwie was gehört, was gesehen und es macht Klick in dir, Kopfkino an, wie wir es vorhin gesagt haben, und du merkst, du wirst negativ beeinflusst. Ganz besonders gefährdet sind wir da, wenn wir vor unseren Computern sitzen. Nur 2, 3 Klicks. Nur 2, 3 Klicks. Das sind wenige Augenblicke. Und wir können mit unserer Gedankenwelt in eine völlig negative Schiene geraten. Und ihr wisst, was ich meine. Und in diesem Moment sage ich einfach, klappt die Kiste zu. Klappt die Kiste zu und mach nicht den nächsten Schritt, wenn die Gedankenampel vielleicht schon auf gelb gesprungen ist. Wenn die Gedanken vielleicht in dir anfangen, zu Giganten zu werden, und stelle deine Gedanken unter den Gehorsam Christi. Ich möchte dich ermutigen, klapp die Kiste zu, fang genau in diesem Moment an zu beten und sag, Jesus, du siehst, was gerade hier passiert in meinem Inneren. Du siehst gerade meine Gedanken. Hilf mir, ich möchte diese Gedanken loswerden. Bring sie unters Kreuz, bete Jesus an. Und sag, Jesus, hier hast du meine schlechten Gedanken. Hilf mir, sie loszuwerden. Flieht vor der Unzucht, heißt es in 1. Korinther 6, 18. Nur 4 Kapitel weiter, wieder eine Aufforderung zur Flucht. Dort heißt es, flieht dem Götzendienst. Ja, was heißt das denn, flieht dem Götzendienst? Wir stellen ja heute keine Altäre mehr in unsere Gärten oder irgendwelche Bilder, die wir vielleicht anbeten, wie es vielleicht früher so im Alten Testament oft beschrieben wurde. Aber wisst ihr, dass so vieles andere für dich ganz schnell zu einem Götzen werden kann? Und deine Gedanken fesseln kann, gefangen nehmen kann. Deine Hobbys, deine Karriere, dein Auto, dein Haus, das Geld. Jesus spricht übrigens sehr oft vom Geld im Neuen Testament und warnt uns davor, dass Geld zu einem Götzen für uns werden kann, zum Mammon. Und genauso auch all die anderen Dinge. Es kann dich so stark einnehmen, dass Beziehungen kaputt gehen, dass Familien, dass Freundschaften kaputt gehen. Achte darauf, dass du all diese Dinge nicht über deine Beziehung zu Jesus stellst. Denn spätestens dann werden diese Dinge für dich zu einem Götzen. Wir merken, wir werden also immer wieder aufgefordert vom Wort Gottes, Gefahrenbereiche zu verlassen, wenn wir merken, dass negative Gedanken bei mir ausgelöst werden und ich in der Gefahr stehe, mich auf Sünde einzulassen. Ich möchte dich ermutigen an dieser Stelle, bring diese negativen Gedanken unter den Gehorsam Christi und gehe ins Gebet. Eine zweite Möglichkeit, die wir haben, benutze den biblischen Gedankenfilter. Benutze den biblischen Gedankenfilter. Die meisten von uns besitzen einen Computer und wir wissen, jeder, der einen hat, es ist ratsam, ein gutes Antivirenprogramm zu installieren, das schädliche Daten von meinem Computer fernhält. Dass diese schädlichen Daten sich erst gar nicht auf der Festplatte irgendwo einnisten. Ein Filter, ein Abwehrsystem quasi. Und genauso ist das auch mit unserem Denken. Wir brauchen einen inneren Filter, einen Gedankenfilter, der uns hilft, gefährliche Gedanken zu erkennen und sie aber auch abzuwehren. Und einen solchen Filter finden wir zum Beispiel in Philipper 4, Vers 8. Dort heißt es, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das ist einer von vielen wunderbaren biblischen Filtern, der uns hilft, rauszufinden, was von all den Einflüssen, die in meine Gedanken kommen, ist gut für mich und was davon sollte ich schleunigst aussortieren. Und ich bin überzeugt, wenn wir diesen Filter in unserem Leben immer wieder anwenden, dann wird uns bewusst, dann wird uns klar und wir werden bemerken, wie oft lasse ich Dinge in mein Leben hinein, wie oft lasse ich schmutzige Sachen in meine Gedanken hinein, die weder wahr, noch achtenswert, noch gerecht, noch rein, noch unanstößig sind. Und oft lasse ich es bewusst zu, dass es mein Denken prägt. Ich kann mich erinnern, als wir noch mit unserer Gemeinde hier in der Memeler Straße waren, ist schon lange her, da kam unsere Jugend mal von einer Freizeit wieder und sie hatten alle ein Armbändchen ums Handgelenk. Das muss so etwa 20 Jahre her sein. Ich weiß nicht, wer von den Jugendlichen kann sich vielleicht noch daran erinnern, was auf diesem Bändchen stand. Gibt es noch irgendeinen, der sich daran erinnert? Es erinnert sich keiner mehr dran. Schade. Richtig. Willi, du warst zwar damals kein Jugendlicher, aber du hast gut aufgepasst. Ja, vielen Dank. Auf diesem Bändchen stand: What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ich fand das eine klasse Idee, eine super Idee, sich im Alltagstrubel bei all dem, was so an mein Leben herankommt, in meine Gedankenwelt hineinströmt, sich einfach zu fragen, was würde Jesus jetzt tun in diesem Moment? Wie würde Jesus jetzt reagieren oder was würde Jesus zu dieser Situation sagen? Und du wirst merken, dass ganz viel von diesem Gedankenmüll, der sich in uns einnisten will, den wirst du von vornherein schon allein durch diese Frage herausfiltern können. Ich möchte dich ermutigen, lern Bibelverse auswendig, wie zum Beispiel diesen Vers aus Philipper 4, Vers 8. Lernt Bibelverse auswendig, denn das, was wir immer wieder lernen, immer wieder hören, ja, setzt sich in unseren Gedanken fest. Ich bin manchmal echt erstaunt. Mein Schwiegervater ist 88 oder der wird jetzt im Mai 88 und er erzählt heute noch Gedichte aus seiner Kinderzeit. Das hat ihn geprägt, weil sie das immer wieder lernen mussten damals. Das hat ihn geprägt, das hat ihn verändert. Und er kann sie heute noch. Das, womit wir uns immer wieder füllen, wird uns letztendlich prägen. Zu meiner Kinderstundenzeit, weiß ich, haben wir jede Woche einen neuen Vers zum Auswendiglernen mitbekommen. Und das war für mich etwas sehr Wertvolles. Da hat sich so viel in meinen Gedanken festgesetzt und ich kann nur sagen, einen besseren Gedankenfilter als Gottes Wort gibt es nicht. Wenn dir ein Vers zum Beispiel in der stillen Zeit wichtig geworden ist oder er hat dir in einer bestimmten Situation ja, geholfen, weitergeholfen. Lerne doch diesen Vers einfach auswendig. Irgendwann in deinem Alltag begegnet dir vielleicht wieder so eine Situation und du wirst dich an diesen Vers erinnern. Du wirst dich an diesen Vers erinnern und er wird dir helfen, deine negativen Gedanken herauszufiltern. Lass deine Gedanken immer wieder neu von Gottes Wort füllen. Benutze Gottes Wort als einen biblischen Gedankenfilter für deine Gedanken. In Johannes 15 sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr reiche Frucht bringen und die Herrlichkeit des Vaters wird durch euch offenbart werden. Gottes Wort ist der Maßstab dafür, dass du lernst, wie Jesus ist, dass du lernst, wie Jesus denkt. Und wenn wir in seinem Wort bleiben, so wie Jesus es hier sagt, wird es nicht nur meine Denkweise verändern. Dieses Denken, dass ich mehr und mehr von Jesus lerne und übernehme, das wird nach außen in meinem Leben sichtbar. Es wird möglich, dass ich mehr und mehr durch mein Leben Jesus repräsentiere. In meinem Leben wird mehr und mehr die Jesus-Identität sichtbar werden. Benutze den biblischen Gedankenfilter. Und ein letzter Punkt, das ist quasi die Fortsetzung von dem zweiten Punkt. auf Jesus schauen verwandelt. Auf Jesus schauen verwandelt. In 2. Korinther 3, 18, da lesen wir Folgendes. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Hier finden wir ein Schlüsselprinzip der Verwandlung, der Veränderung. Durch das Anschauen der Herrlichkeit des Herrn, heißt es hier, werden wir mehr und mehr in sein Bild verwandelt, verändert. Wenn wir Christus anschauen, und das ist quasi die Steigerung von dem, ja, von dem, dass wir sein Wort auswendig lernen oder immer mehr uns damit beschäftigen. Die Steigerung davon ist, auf Christus zu schauen, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, auf den, der vollkommen ist. Wenn wir auf ihn schauen, über ihn nachdenken, ihn betrachten, ihm nacheifern, wird unser Leben mehr und mehr das Leben Jesu widerspiegeln. Angefangen von unseren Gedanken, bis hin zu unserem ganzen Sein. Du lernst zum Beispiel zu vergeben, wie Jesus vergeben hat. Wie hat Jesus denn vergeben? Als Jesus am Kreuz hing, grausam hingerichtet, da waren seine Gedanken nicht voller Hass. Da waren seine Gedanken nicht voller Wut. Da waren sie nicht voller Bitterkeit auf diese Menschen, die ihm das angetan haben. Nein, Jesus hängt am Kreuz und er betet für diese Menschen und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das bedeutet zu vergeben, wie Jesus vergibt. Und vielleicht denkst du in diesem Moment, was für ein Maßstab, kann ich das überhaupt? Schaffe ich das? Ist dieser Maßstab für mich nicht zu hoch? Ich erinnere mich an ein Ehepaar aus Bielefeld. Es sind Christen, denen unendlich Leid widerfahren ist. Ihre Tochter, ich glaube, die Tochter war 15, sie wurde vergewaltigt und umgebracht. Und nach einer Zeit der Trauer, nach einer Zeit des Verarbeitens dieses Leids, haben diese Eltern entschlossen, den Mörder im Gefängnis zu besuchen und ihm Vergebung zuzusprechen. Ich habe mich selbst gefragt, was für eine Stärke, ins Gefängnis zu fahren und dem Mörder ihrer Tochter zu vergeben. Und das ist nur möglich, wenn du nicht die ganze Wut, den ganzen Hass, die Bitterkeit in deine Gedanken lässt und sie vielleicht zu Giganten werden lässt, sondern wenn du auf den Mann am Kreuz schaust, der dieses Gebet auch für dich und für mich gesprochen hat. Dann kannst du lernen zu vergeben, wie Jesus vergeben hat, wenn du auf ihn schaust. Genauso kannst du von ihm auch lernen, was Barmherzigkeit ist, was Güte bedeutet, was Geduld bedeutet, was Friede ist, was Sanftmut ist, Freundlichkeit, Beherrschung. Die Bibel nennt das die Frucht des Geistes. Und all diese guten Eigenschaften können wir mehr und mehr verinnerlichen, wenn wir auf Jesus schauen. Warum? Weil Jesus vollkommen ist. Weil er vollkommen ist, weil er das vollkommen gelebt hat, weil er ohne Sünde ist und absolute Reinheit strahlt von ihm aus. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und hörst das alles oder du bist vom Livestream und hörst zu und du merkst, in deinem Leben gibt es noch so viel Gedankenmüll, den du gerne loswerden möchtest. Da sind so viele Gedanken, um die sich so vieles in deinem Leben kreist und du kannst sie vielleicht irgendwie nicht loswerden. Du bist deinen zerstörerischen Gedanken aber nicht hoffnungslos ausgeliefert. die Ängste, die dich immer wieder beschleichen, Versagensgefühle, Ketten, die dich in deiner inneren Not, in Gedanken festhalten, die müssen nicht dein Leben prägen. Verdammnis, Schuldkomplexe, was auch immer dich vielleicht aus der Vergangenheit geprägt hat oder immer noch gedanklich belastet, das musst du nicht einfach hilflos ertragen oder hinnehmen. Das ist nicht wahr, es ist eine Lüge des Teufels. Jesus sagt zu dir, schau mich an. Schau mich an. Wenn du bereit bist, mich in dein Leben hineinzulassen, wenn du lernst, mein Denken in dich aufzunehmen, auf mich zu schauen, bekommst du aus dieser Beziehung zu mir so viel Kraft, so viel erneuertes Denken, dass du mit meiner Hilfe in der Lage sein wirst, diese Zerstörung, die sich vielleicht in deine Seele und in dein Denken hineingefressen hat, rauszuwerfen, zu entsorgen, um in diese Freiheit zu kommen, die ich dich führen möchte. Auf Jesus schauen, verwandelt, verändert. Ein Indianerhäuptling wurde mal von seinem Sohn gefragt, wie er es denn so macht mit dem Guten und Bösen in sich. Und dieser Häuptling sagte, das ist wie mit zwei Wölfen, die in mir sind. Der Gute ist weiß, der Böse ist schwarz. Und es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wenn du den weißen Wolf fütterst, wird er immer stärker und der schwarze Wolf verhungert. Wenn du den schwarzen Wolf fütterst, wird der stark und der weiße Wolf verhungert. Denn das, was du in dir fütterst, wird am Ende gewinnen. Und ich kann mich an ein Zeugnis aus dem letzten Jahr erinnern von einem der Taufkandidaten. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber ich kann mich genau an diesen Satz erinnern. Und diese Person sagte, je mehr ich mich mit Gottes Wort gefüllt habe, je mehr ich mich mit dem Leben Jesu beschäftigt habe, desto mehr verschwanden die anderen Vorlieben und die Gedanken an mein altes Leben. Das, was du in dir fütterst, wird am Ende gewinnen. Und das ist deine Herausforderung heute Morgen, mit Jesus diesen Kampf anzupacken. Vertraue ihm. Ich möchte einmal kurz noch einmal diese drei Schritte erwähnen, einfach damit wir sie vielleicht in uns behalten. Ja? Der erste Schritt, fliehe. Fliehe und verlasse Gefahrenbereiche, wenn du merkst, dass es dich negativ belastet, und bete. Bring diese negativen Gedanken unter den Gehorsam Christi. Das zweite, nutze und gebrauche immer wieder den biblischen Gedankenfilter. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Lerne Bibelverse auswendig. Und das dritte, auf Jesus schauen, verwandelt. Nur so werden wir in der Lage sein, den Kampf mit den Gedanken zu gewinnen. Gott segne dich darin. Amen.